herzlich willkommen, liebe Fans des politischen Pausen-Podcasts, zur letzten Folge in dieser dritten Staffel. Wir sind kurz vor der Sommerpause. Wir wollen nochmal Kraft sammeln, denn es steht etwas Wichtiges an. Am 14.09.2025 ist Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen. Und genau darüber würde ich heute gerne sprechen mit meinen beiden Gästen, Achim Wölfel und Julius Oblum. Achim Wölfel ist Geschäftsführer von Mehr Demokratie e.V. in Nordrhein-Westfalen. Er bemüht sich darum, junge Menschen und besonders Erstwählerinnen und Erstwähler an die Urne zu bringen. Und dazu führt ihr gerade in Kooperation mit dem Wissenschaftscampus Oberhausen einen Schulwettbewerb zur Kommunalwahl 2025 durch. Und wir sind sehr gespannt zu erfahren, was genau ihr da eigentlich macht und wie es bisher in den nordrhein-westfälischen Schulen so läuft. Denn das ist bereits gestartet. Aber aktuell sind ja Schulferien, von daher wollen wir mal darüber sprechen, wo ihr da gerade steht und was ihr da eigentlich macht. Schön, dass du dabei bist, lieber Achim. Julius Oblung ist Geschäftsführer von Voto, einer gemeinnützigen UG. Er hat eine Online-Wahlhilfe entwickelt und was genau das eigentlich ist und wie Voto bei der nordrhein-westfälischen Kommunalwahl 2025 zum Einsatz kommt, auch darüber werden wir sprechen. Und auch, warum es eigentlich sinnvoll ist, solche Wahl-Apps und Wahlhilfen zu haben. Darum wird es in diesem Podcast ebenfalls gehen. Schön, dass du dabei bist, lieber Julius.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, und dann kann man eigentlich auch schon sagen, genau das, was ich gerade skizziert habe, ist das, was euch verbindet, nämlich Wahlen und die Bemühung darum, Wahlbeteiligung zu erhöhen. Das macht ihr auf sehr unterschiedliche Art und Weise. Und das ist wichtig, denn bei der letzten Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen 2020, da sind nur 51,9% aller Wahlberechtigten an die Urne gegangen und haben ihre Stimme abgegeben. Machen wir vielleicht nochmal einen ganz kleinen Schritt zurück. Wir stellen fest, worum es eigentlich geht. Am 14.09.2025 wird gewählt. Das sind dann Stadt- und Gemeinderäte. In kreisfreien Städten sind es Bezirksvertretungen. Der Kreistag, der Landrat, die Landrätin oder auch BürgermeisterInnen und OberbürgermeisterInnen stehen zur Wahl. Da sind dann die möglichen Stichwahlen, wenn es nicht direkt eine Entscheidung gibt, am 28.09. geplant. Und dann wird natürlich auch im Gebiet des Regionalverbands Ruhr die Verbandsversammlung, das sogenannte Ruhrparlament, gewählt. Und in vielen Kreisen gibt es außerdem noch Integrationsräte, die gewählt werden. Also da könnte man schon mal ins Schwitzen kommen, was da alles gewählt wird und den Überblick verlieren. Die Wahlbeteiligung ist eigentlich bei diesen sogenannten Nebenwahlen erfahrungsgemäß immer deutlich schlechter als bei Bundestags- und bei Landtagswahlen. Und das wäre vielleicht auch meine erste Frage, Achim, an dich. Wieso ist das eigentlich so?
Ja, also herzlichen Dank auch meinerseits für die Einladung zum Podcast. Ich freue mich immer hier zu sein, jetzt schon zum zweiten Mal und über Schulprojekte zu sprechen. Ich glaube, es gibt verschiedene Gründe, warum die Wahlbeteiligung bei sogenannten Nebenwahlen niedriger ist. Sicherlich hängt es auch damit zusammen, dass die Kommunalwahlen deutlich weniger in den Medien passieren, dass darüber weniger gesprochen wird. Die öffentliche Debatte konzentriert sich immer sehr stark auf Bundespolitik, oft dann auch noch Europapolitik oder Internationales, was passiert gerade in Amerika. Es gibt ganz viele Krisen und Kriege und da sind Kommunalwahlen häufig weit weg von. Es gibt aber sicherlich auch noch mehrere kleinere weitere Gründe. Und einer, der ist gerade vielleicht auch schon so ein bisschen durchgekommen, die Kommunalwahl ist alles andere als trivial. Da werden jede Menge unterschiedlicher Ämter gewählt, mit denen man vielleicht noch gar nicht so in Berührung kam. Es gibt so Besonderheiten hier in Nordrhein-Westfalen wie das Ruhrparlament. Es gibt auch eine Integrationsratswahl und so weiter. Und all das versuchen wir zu adressieren, zum Beispiel über diesen Schulwettbewerb, den wir gerade durchführen, indem wir darüber informieren und mal erklären, was da genau eigentlich passiert und warum das auch vielleicht doch deutlich relevanter fürs eigene Leben ist, als man meinen könnte.
Vielleicht springe ich da noch mal rein. Also wahlberechtigt sind ja alle Personen, die am Wahltag mindestens 16 Jahre alt sind, die deutsche oder eine andere EU-Staatsbürgerschaft haben und mindestens seit Ende August 2025 dann im jeweiligen Wahlgebiet gemeldet sind. Um gewählt werden zu können, muss man wiederum 18 Jahre alt sein in Nordrhein-Westfalen. Das heißt also, wenn wir das zusammenfassen, dass enorm viele sehr junge Menschen auch zur Wahl aufgerufen sind, ihre Stimme abzugeben. Weil man ja anders als bei Bundestagswahlen hier eben schon mit 16 Wahlen wählen darf. Achim, vielleicht kannst du es ein bisschen genauer auch sagen, was ihr jetzt im Projekt macht. Wie sprecht ihr die Schülerinnen und Schüler an? Warum ist so ein Schulprojekt wirklich spannend, richtig und wichtig, im Vorfeld einer solchen Wahl durchzuführen?
Ja, gerne. Also, was wir besonders wichtig fanden jetzt zur Kommunalwahl, ist eben gerade Erstwählende anzusprechen, weil die Kommunalwahl ist nicht verpflichtender Bestandteil eines Lehrplans in Nordrhein-Westfalen. Das heißt, man kann hier gut und gerne zur Schule gehen und nie etwas von der Kommunalwahl gehört haben. Das ist häufig anders, wenn es engagierte Lehrerinnen und Lehrer gibt, die sagen, das ist uns wichtig, wir wollen da trotzdem mal eine Unterrichtseinheit drüber machen oder vielleicht auch mehr drüber sprechen, aber das ist nicht die Regel. Das heißt, wir wollten ein Programm schaffen, das in die Breite SchülerInnen informiert über die Kommunalwahl. Jetzt ist es so, dass wir im Rahmen des Schulwettbewerbs an Schulen gehen. Mitmachen können alle Schulklassen zwischen 9. und 12. Klasse. Die meisten, die mitmachen, sind 10. und 11. Klassen. Und alle Schulformen sind theoretisch denkbar. Es sind jetzt rund 35 Schulen mit teilweise mehreren Schulklassen und es sind ein Drittel Gymnasien, ein Drittel Gesamtschulen, ein Drittel Berufsschulen. Das liegt auch daran, quasi, wie die Schulen ausgewählt wurden. Uns war wichtig, dass die SchülerInnen eben schon 15 oder 16 Jahre alt sind, also dass sie dann auch wählen können, theoretisch bei der Kommunalwahl, wenn sie da mitmachen. Und dann veranstalten wir eintägige Workshops an den Schulen. Das machen andere junge Menschen zwischen 20 und 30, die meistens irgendetwas in der Richtung studieren oder sonst wie ja, politisch auch interessiert oder aktiv sind. In diesen Workshops, die bestehen aus zwei Bestandteilen. Der erste besteht in dem wissensvermittelnden Teil, also wer wird da eigentlich gewählt, warum ist die Kommunalwahl wichtig, auch wie funktioniert das ganz konkret am Wahltag? Wir machen so eine kleine Wahllokalsimulation auch. Und dann der zweite Teil, da erarbeiten die SchülerInnen eigene Ideen, Projekte, Maßnahmen, wie sie an ihrer Schule andere junge Menschen über die Kommunalwahl informieren können und bestenfalls sogar zum Wählen animieren. Also da kommt dieser Peer-to-Peer-Ansatz zum Tragen, dass junge Menschen sich selbst überlegen, warum ist es mir eigentlich ein Anliegen, bei dieser Wahl mitzumachen? Und wie könnte ich jetzt die da aus meiner Parallelklasse davon überzeugen, dass sie da doch bestenfalls auch mal hingehen? So, und jetzt sind diese ganzen 54 solche eintägigen Workshops haben wir gemacht, jetzt vor der Kommunalwahl, vor den Sommerferien in ganz Nordrhein-Westfalen. Die haben wir jetzt hinter uns. Und jetzt erarbeiten die SchülerInnen ihre Projekte, haben dafür Zeit bis zur Kommunalwahl beziehungsweise eine Woche danach, damit sie das noch alles schön dokumentieren können. Wir machen den Wettbewerb zum zweiten Mal. Letztes Jahr hat er zum ersten Mal stattgefunden zur Europawahl. Und da kann ich schon mal ein bisschen sagen, was könnte denn da rauskommen? Weil wir wissen es jetzt natürlich noch nicht für diesen Schulwettbewerb. Aber letztes Jahr waren das, um es ein bisschen plastischer zu machen, zum Beispiel Instagram- und TikTok-Accounts, die da geschaffen wurden. Es gab Infostände, es gab eine Klasse, die ist zu einer Radiosendung, hat da über die Europawahl informiert. Aber es gab auch eher, sag ich jetzt mal, so handwerklichere Geschichten. Es wurden Taylor Swift-Freundschaftsbändchen mit Europabotschaften gestaltet oder EU-Muffins gebacken und im Schulfoyer verteilt.
Wow, super, super interessant, ja.
Und vielleicht, um das Ganze noch abzuschließen, letzter Satz, es gibt dann im Januar eine große Abschlussveranstaltung, die wird in Duisburg stattfinden, voraussichtlich in der Mercator-Halle. Da werden alle 1200 SchülerInnen eingeladen sein. Eine Jury wird die besten Beiträge dann küren. Es wird fünf Gewinnerinnen und Gewinner geben. Und ja, Landtagspräsident André Kuber ist der Schirmherr der Veranstaltung. Die Schulministerin sitzt in der Jury, unter anderem auch Bob Blume, dieser Bildungsinfluencer, sitzt in der Jury, oder Maria Ziffi, die auch sehr viele Videos auf Social Media dazu macht und eine tolle, starke Stimme ist.
Ja, klingt total spannend auf jeden Fall. Und Ich habe mich bei der Aufzählung eben gefragt, ob eine Gruppe vielleicht auf die Idee gekommen ist, eine Wahl-App zu entwickeln. Aber da müsste man natürlich sagen, ha, die gibt's schon. Und damit komme ich im Prinzip auch schon direkt zu Julius Oblong. Ich hatte eben gesagt, dass es ja durchaus voraussetzungsvoll ist, wenn besonders viele junge Menschen wählen, aber eben hier auch die Besonderheit bei Kommunalwahlen ebenso wie bei EU-Wahlen, dass Menschen, die nicht die deutsche Staatsbürgerschaft, sondern eine EU-Staatsbürgerschaft, also eines anderen EU-Landes haben, zur Wahl aufgerufen sind. Für die ist es aber durchaus kompliziert, in unserem föderalen System die Stimme abzugeben, weil sie sich im Zweifel mit Deutschland und den verschiedenen Ebenen, den unterschiedlichen Wahlen nicht so gut auskennen. Trotzdem dürfen sie natürlich wählen. Und da ist ja die Frage, wie kann man sich eigentlich effektiv und effizient über Angebote informieren, weil auch das gehört ja zur Wahrheit dazu. Wir haben es hierbei bei der Kommunalwahl eben nicht nur mit den politischen Parteien zu tun. Und auch da ist ja unser Parteiensystem ein bisschen besonders, sondern hierbei auch mit vielen Wählerbündnissen. Und dann wird es noch unübersichtlicher und die Wahl wird vielleicht noch komplizierter. Und du hast jetzt eben mit Voto eine Wahlhilfe entwickelt, eine Online-Wahlhilfe. Was ist das eigentlich genau und welche Zielgruppen spricht man damit an? Sind damit wirklich alle adressiert oder gibt es wirklich besondere Zielgruppen, die ihr auch besonders stark ansprecht?
Ja, also es klang schon ganz viel an. Gerade junge Menschen gehen bei Kommunalwahlen nicht so häufig wählen wie ältere, und die Gründe dafür sind natürlich ganz vielschichtig. Aber bei der wenigen Forschung, die es gibt, und ich meine, ihr tragt dazu natürlich ja auch bei, kommt eigentlich auch raus, dass ein großer Prozentsatz sagt, wir wissen gar nicht, wen wir wählen sollen und deswegen gehen wir nicht wählen, oder keine Partei vertritt meine Interessen. Also irgendwie Begründungen, die so in diese Richtung gehen, was ganz klar Dinge sind, die man ja eigentlich mit Informationen adressieren könnte. Und jetzt ist es bei der Kommunalwahl so, dass die Informationsverfügbarkeit einfach viel, viel schlechter ist als bei einer Bundestagswahl, wo man ja quasi, wenn man normal Medien konsumiert, gar nicht drum rumkommt, irgendwie mitzukriegen, wofür die Parteien stehen. Ist es bei der Kommunalwahl so, dass viele kleine Parteien, die auch eine ehrenamtliche Struktur haben, vielleicht gar keine Webseite, manche haben nur eine Facebook-Seite, die haben oft gar kein Wahlprogramm. Also es ist quasi als Wähler und Wählerin schon ganz schwer überhaupt rauszufinden, was wollen die Parteien eigentlich, wenn man nicht zufällig irgendwie am Stand vorbeikommt und ein Wahlprogramm von denen in die Hand gedrückt bekommt. Also der Aufwand, sich zu informieren, ist viel schwieriger. Die erwartete Relevanz für die Person ist viel schwieriger. Also die Hürde ist irgendwie deutlich höher als bei anderen Wahlen. Und wir haben uns überlegt, das sollte man abbauen und im besten Fall dabei die Leute erreichen, die am wenigsten wählen gehen. Klar, und das sind in diesem Fall jüngere Leute, und deswegen haben wir uns für ein Online-Tool entschieden. Und Voto ist sehr ähnlich wie der Wahl-O-Mat, den auch die Bundeszentrale für politische Bildung schon seit 20 Jahren macht. Nur das Problem bei dem Wahl-O-Mat der Bundeszentrale ist natürlich, es gibt ihn eben für die Bundestagswahl und nicht für die Kommunalwahl in Duisburg oder die Wahl zum Ruhrparlament, weil so ein Projekt natürlich auch sehr aufwendig ist. Macht das auch Sinn, warum die Bundeszentrale das nicht überall machen kann? Aber deswegen sind wir auch total froh, dass wir so viele Partner gefunden haben, die lokal mit uns zusammenarbeiten und diese Wahlhilfen eben auch in ganz vielen Städten möglich machen. Das heißt, es wird in NRW jetzt in 10 Kommunen ein Voto geben. Da kann man einfach auf die Webseite gehen und sich keine App installieren, aber es fühlt sich an wie eine App, und das Design ist auch so sehr ja, jung angelehnt, um eben diese Zielgruppe besonders zu erreichen, und kann dann da das Tool spielen und ganz niedrigschwellig rausfinden oder wenigstens mal in Ansätzen erfahren, welche Parteien einem nahestehen, welche Fragen hier vielleicht relevant sind bei der Kommunalwahl, und sich so einen Überblick bilden und dann von da aus vielleicht auch einsteigen, sich weiter zu informieren. Das kann ja auch so ein erster Schritt sein. Und die Zielgruppe von uns sind ganz klar junge Menschen, aber wenn man guckt, wer das Tool wirklich benutzt, ist es sehr unterschiedlich. Also es kommt stark darauf an, über welches Medium das verbreitet wird. Wir hatten erste Wahlen, bei denen wir das gemacht haben, wo ja, also fast 50% der Nutzer unter 30 waren, aber jetzt zuletzt haben wir in 8 Bundesländern Kommunalwahlen begleitet. Das war im letzten Jahr. Hatten 21 Votos am Markt, sag ich mal, und das wurde benutzt von ja, einigen 100.000 Personen. Und in der Auswertung davon kann man sagen, interessanterweise waren nur 21% der Nutzerinnen und Nutzer unter 30. aber 20% über 60 und dann so um die 60% eben zwischen 40 und 60. Also da kann man sagen, das war eigentlich so in der Mitte der Bevölkerung. Also es ist schon ein Tool, was für alle interessant ist. Und ich glaube, das ist auch so eine Lektion, die viele Parteien immer wieder lernen. Generell der Bürger ist jetzt nicht so politisch interessiert und versiert in Verwaltungssprache und den Untiefen der Kommunalwahl, sondern das beliebteste Wahlprogramm ist dann oft das in einfacher Sprache, weil da versteht man halt, was gemeint ist und wird nicht irgendwie mit Flächennutzungsplänen oder irgendwelchen anderen Begriffen konfrontiert, wo man gar nicht so richtig weiß, was steckt da dahinter. Insofern, glaube ich, ist Votold eine Art, diese Komplexität so ein bisschen jedenfalls zu reduzieren. Und ich glaube, die Parteien könnten sich davon auch noch mal eine Scheibe abschneiden, so in der Kommunikation.
Ich würde vielleicht da nochmal ansetzen, wo du eben sagtest, das letzte Jahr 2024 war ja wirklich das Superwahljahr auf kommunaler Ebene, weil in so vielen Kommunen außerhalb natürlich von Nordrhein-Westfalen gewählt wurden. Nordrhein-Westfalen dann eben jetzt dieses Jahr 2025. Und wir haben ja 8 Städte als Universität Duisburg-Essen in der Kooperation mit der Universität Münster dann auch für Voto vorbereitet und gehen damit am 15.8. voraussichtlich an den Start, also schon in einer Woche. Und ja, meine Frage wäre eigentlich, weil du uns da ja auch stark unterstützt hast und begleitet hast, Julius, bei der Vorbereitung mit den sehr, sehr engagierten Studierenden, diese Thesen dann vorzubereiten, zu diskutieren, auszusortieren, umzuformulieren und so weiter. Das ist ja schon sehr voraussetzungsvoll alles, hat aber auch wahnsinnig tolle Erkenntnisse gebracht und unglaublich viel Spaß auch gemacht, mit den jungen Menschen das vorzubereiten. Aber du hast natürlich den vollen Überblick, über die anderen Bundesländer. Was ist dir aufgefallen? Was ist vielleicht in diesen Workshops anders gewesen? Oder was ist vielleicht in Nordrhein-Westfalen auch besonders, was in anderen Ländern ganz anders war? Vielleicht gibt es da ja auch nochmal diese Ost-West-Teilung, über die immer gesprochen wird. Wir sind jetzt im 35. Jahr der Wiedervereinigung. Und trotzdem gibt es immer noch große Unterschiede, auch im Wahlverhalten und so weiter. Und vielleicht gibt es da irgendwas, was dir aufgefallen ist, was Nordrhein-Westfalen stark unterscheidet von anderen Bundesländern.
Ja, ich glaube, die Antwort kann ich gar nicht so gut geben, weil die Workshops immer sehr, sehr unterschiedlich sind, also auch von der Besetzung und der Zielgruppe her. Wir haben ja jetzt einfach mit Studierenden gearbeitet. Das ist eigentlich eine Besonderheit gewesen, dass es diese Kooperation gab mit so vielen. Das waren ja 60 Personen auch, die dabei waren, interessierten Studierenden. Sonst arbeiten wir oft auch mit Schülerinnen und Schülern zusammen. In Zwickau haben wir zum Beispiel auch mal ein Wahl-o-mat mit einem SOS-Kinderdorf zusammen erstellt. Und das ist dann natürlich eine andere Klientel, die sind dann 16, die sind im SOS-Kinderdorf groß geworden. Das ist was anderes als jemand, der in Duisburg-Essen Politikwissenschaft studiert und um die 20 ist. Also da sind ganz klare Unterschiede darin, was interessiert die Personen. Also ich glaube, so der Fokus auf bei uns jetzt würde ich sagen, Maßnahmen, die auch so ein bisschen übergreifend sind, ne? Also wir haben ja auch Thesen drin, sowas wie die Bezahlkarte für Geflüchtete oder die Stadt soll mehr Geflüchtete aufnehmen, wie Klima spielt auch eine Rolle. Das sind Sachen, die spielten dann bei Schülerinnen und Schülern eine geringere Rolle. Die interessieren sich dann mehr für Sachen in ihrem Nahraum, ne? Fährt der Bus, da muss ich immer stehen, weil der so voll ist. Wie ist die Schule ausgestattet? Also ich denke, da sind immer sehr starke Unterschiede zu spüren, aber das liegt dann eher ja, am Alter, und den Dingen, mit denen sich die Workshop-Teilnehmerinnen beschäftigen, als an anderen Dingen. Was mir aufgefallen ist, ist eigentlich das Gegenteil von einem Unterschied, nämlich eine Gemeinsamkeit. Und ich glaube, Kommunen tendieren dazu immer zu glauben, dass sie ganz, ganz besonders sind und wirklich einzigartige Themen haben, die sie beschäftigen. Aber wenn wir in diesen Wahl-o-mat gucken, und die Themen, die die Leute beschäftigen und auch die Themen, die am polarisierendsten sind, am Ende bei den Parteien, sind das eigentlich immer sehr ähnliche Themen. Also man hat immer so die Top 5 Themen: Verkehr, Wohnen, einige soziale Themen, jetzt gerade auch aktuell immer das Thema Migration und Integration. Und damit kann man dann eigentlich schon Riesenunterschiede zwischen den Parteien aufzeigen. Da muss man gar nicht so sehr ja, Themen gehen, die vielleicht einzelne Straßen oder Fußballstadien oder Kitaplätze vor Ort, also so ganz konkrete Dinge berühren, reingehen. Also oft kann man dann mit so, und das haben wir ja jetzt auch versucht, das uns zunutze zu machen in unserem Workshop, kann man vielleicht 20 Themen identifizieren, die man in allen Kommunen eigentlich benutzen kann. Und dann damit kriegt man schon ganz gute Unterschiede zwischen den Parteien gezeigt.
Die Kompetenzen sind ja auf der kommunalen Ebene auch sehr begrenzt, die Finanzen noch mehr, will man sagen. Achim, du hast es eben angesprochen, dass Kommunalpolitik, Kommunalwahlen eigentlich auch nicht zwingend ein Thema in der Schule sein müssen. Du arbeitest vor allem ja auch mit Erstwählerinnen und Erstwählern, wenn man sich die Alterskohorten anschaut oder denen, die kurz davor sind, altersmäßig. Neunte Klasse kommt so drauf an, ist man da schon 16 und darf wählen. Aber dann ist es ja im Grunde genommen schon direkt wahlvorbereitend, also für die nächste Wahl, die dann ansteht, wo man mit 16 wahlberechtigt ist. Und in der Universität, in der politikwissenschaftlichen Ausbildung ist das ganz ähnlich. Wir haben im Curriculum keine Pflicht, dass wenn wir Lehrerinnen und Lehrer auf den Schuldienst vorbereiten im Studium, dass wir Kommunalpolitik als Thema behandeln müssen. Mich hat das eigentlich sehr überrascht. Mein Eindruck ist, dass das wirklich eine Leerstelle ist und dass das natürlich auch zu vielen, ja, vielleicht Missverständnissen, möglicherweise aber auch falschen, überhöhten Erwartungen oder auch gar keine Erwartungen mehr führt an das, was auf der lokalen Ebene eigentlich entschieden wird. Und das sind ja die lokalen Bezugsräume, die unmittelbar zeigen, was funktioniert nicht, kann also sowohl zu mehr Vertrauen in die Demokratie als auch zur Enttäuschung führen. Wie nimmst du das in der Schule wahr?
Ja, also ich teile diesen Eindruck, dass das durchaus eine Leerstelle ist an den Schulen, die dann eben, wie vorhin schon gesagt, von einzelnen Menschen manchmal gefüllt wird, aber auch schnell untergehen kann in allem anderen, was sonst so an der Schule passiert. Äußert sich auch darin, dass wir beispielsweise unsere Unterrichtsmaterialien für diesen eintägigen Workshop auf unserer Website zum Download zur freien Verfügung stellen für alle Schulen und Lehrkräfte, nicht nur die, die an dem Wettbewerb jetzt teilnehmen. Und das stößt auf relativ große Resonanz, was uns zeigt, ah, okay, da gibt es einen Bedarf auch an Unterrichtsmaterial zu dem Thema und man möchte etwas zu machen. Und das kommt ja dann häufig auch nicht aus dem Nichts quasi, sondern das ist dann vielleicht auch angelehnt an eine Nachfrage von den Schülerinnen und Schülern, weil was wir jetzt bei den Workshops gemerkt haben. Ich war auch bei einigen dabei als Workshop-Leitender. Das ist, dass kommunale Themen durchaus total interessieren. Also dass häufig wird das nicht unter der Überschrift Kommunalpolitik verhandelt. Aber es ist natürlich ein Riesenthema, was Julius gerade auch schon meinte. Der Schulweg, ist mein Bus völlig überfüllt, komme ich total gestresst in der Schule schon an. Und das ja, beeinflusst dann viel weiteres, also was im Schulalltag ein Thema ist. Wenn wir in den Schulen sind, machen wir immer eine kleine Themensammlung und hören mal, was sind denn so kommunale Themen, die euch interessieren. Und diese Themensammlung, also die dauert wirklich, weil es jede Menge Punkte gibt. Und sei es nur, dass vielleicht das örtliche Freibad geschlossen wird, weil es eben keine kommunale, ja, Pflichtaufgabe ist quasi und viele Kommunen in Nordrhein-Westfalen dann da bei solcher öffentlicher Infrastruktur eben Abstriche machen. Und das kann schnell bedeuten, wenn wir jetzt in Westfalen sind, beispielsweise, dass man dann zum nächsten Schwimmbad einfach 45 Minuten fährt oder es Eltern braucht, die die Kinder dorthin bringen. Also Kommunalpolitik ist da sehr wichtig. Und gleichzeitig wird es nicht immer unmittelbar verbunden mit der Überschrift Kommunalpolitik und ah, okay, bei der Kommunalwahl geht es jetzt um dieses Thema, sondern das wird mehr so unter Politik allgemein verbucht.
Vielleicht sprechen wir noch kurz darüber und die Frage geht dann an euch beide. Also bessere Information und Begeisterungsfähigkeit kann man sicherlich mit dem schaffen, worum ihr euch bemüht und was ihr anbietet und wofür ihr euch einsetzt. Meine konkrete Frage wäre, inwiefern die Bemühungen auch tatsächlich dazu taugen, Wahlbeteiligung zu erhöhen. Also inwiefern erhofft ihr euch oder erwartet ihr tatsächlich Effekte aus dem, was ihr jetzt dort anbietet oder entwickelt habt?
Ja, also ich glaube, zu Wahl-o-maten kann man ganz gut was sagen zu den Effekten. Da gibt es natürlich ganz viel Forschung zu aus auch verschiedenen europäischen Ländern. Und auch wir selber versuchen immer zu evaluieren, was der Effekt ist, indem wir die Nutzerinnen und Nutzer danach auch fragen, was jetzt die Effekte waren und suchen da auch nach bestimmten Dingen. Man kann eigentlich sagen, der Haupteffekt, den ich mir erhoffe, und das bestätigen so unsere Umfragen und auch die Forschung dazu, ist, dass die Nutzerinnen und Nutzer motiviert werden, sich jetzt weiter zu informieren und dann auch angeben, dass sie jetzt mit anderen darüber sprechen wollen, was ihre Ergebnisse waren. Und das sind eigentlich schon zwei Riesenerfolge, die man erzielt hat, wenn es um Kommunalwahlen geht. Die Forschung dazu zeigt aber auch, dass ganz klar das Wissen über die Wahlen erhöht wird und es auch also Effekte gibt auf die Wahlentscheidung. Also zum Beispiel Nutzerinnen von Wahl-O-Maten jetzt viel eher panaschieren. Also wenn das möglich ist, dann auch verschiedene Kandidaten aus verschiedenen Parteien wählen, weil sie jetzt erst dann darüber Bescheid wissen, dass dieser Kandidat vielleicht besonders gut zu ihnen passt. Der Effekt auf die Wahlbeteiligung, das ist natürlich total schwer wirklich zu erheben, weil man so eine Art Experiment natürlich nur schwierig machen kann. Und die Studienlage dazu ist sehr unterschiedlich. Also es gibt manche Studien, die gesagt haben, eigentlich gibt es ja keinen Effekt. Andere Studien kommen zu so einstelligen Prozentpunkteffekten, so zwischen 2 und 7 Prozentpunkten, was total viel wäre. Also man kann, glaube ich, festhalten, der Effekt auf die einzelnen Personen ist in jedem Fall positiv und auf die Wahlbeteiligung kann es vielleicht einen positiven Effekt haben. Aber jedenfalls wird es keinen negativen haben.
Okay, bei dir, Achim?
Bei uns ist das so, dass wir mit diesem Wettbewerb, mit dem Projekt zwei konkrete Ziele verfolgen. Einmal über die Kommunalwahl zu informieren und einmal zum Wählen zu motivieren. Und beide können wir quasi dann auswerten und uns anschauen, okay, bringt es da was? Das machen wir dadurch, dass der Wettbewerb wissenschaftlich begleitet, evaluiert wird durch den ja vorhin auch schon erwähnten Wissenschaftscampus NRW in Oberhausen rund um Martin Florak und Lisa Debo. Und da ist es so, dass wir jetzt vom letzten Wettbewerb zur Kommunalwahl schon den klaren Hinweis darauf haben, dass es in beiden Bereichen was gebracht hat. Dass einerseits die Schülerinnen, die teilgenommen haben an den Workshops, danach deutlich mehr Wissen hatten über die Europawahl damals. Und dann können wir eben auch abfragen, das sind dann Fragebogen, die da den Schülerinnen verteilt werden, einmal bevor sie an dem Workshop teilgenommen haben und einmal nach der Wahl, dann mit ein bisschen Abstand. Und da lässt sich dann eben erfragen, ich meine, wir haben eine geheime Wahl in Deutschland, also das ist immer mit einer gewissen Unsicherheit verbunden. Und es gibt auch so Effekte wie soziale Erwünschtheit bei wissenschaftlichen Befragungen zum Wählen. Dennoch lässt sich da ganz gut dann schauen, okay, habe ich vorher gesagt, dass ich eine Wahlabsicht habe? Und habe ich danach gesagt, ich war wählen? So, wie verändern sich diese zwei Faktoren zueinander? Und da waren wir beim Schulwettbewerb zur Europawahl sehr begeistert davon, dass da klare Anzeichen dafür gab, dass auch mehr Menschen wählen waren. Wir erhoffen uns das jetzt eben auch wieder von diesem Schulwettbewerb. Ja, ob es funktioniert hat, wird uns dann die wissenschaftliche Auswertung sagen, die, ja, ich schätze mal, im Herbst irgendwann dieses Jahres dann veröffentlicht wird.
Wir begleiten das ja ganz mit einem ganz intensiven Blick auf die Stadt Duisburg auch. Und darüber kommen wir eben heute auch zusammen in dem Gespräch, weil es da eben die Kooperation und Verbindungen gibt. Ich wünsche euch auf jeden Fall mit euren jeweiligen Vorhaben ganz, ganz viel Erfolg, viel Beachtung und Zuspruch und natürlich Nordrhein-Westfalen eine hohe Wahlbeteiligung im Sinne der repräsentativen Demokratie. Ich darf mich ganz herzlich für das tolle Gespräch bedanken. Und wünsche allen Zuhörerinnen und Zuhörern des Podcasts, des politischen Pausenpodcasts, jetzt eine schöne Sommerpause. Wir verabschieden uns und sind dann ab Mitte Oktober mit der vierten Staffel wieder am Start. Vielen Dank, macht's gut. Tschüss.